Wir sind zurück, liebe Freunde, in einer Räumlichkeit, die man auch als Studio bezeichnen könnte.
Weil das Wetter unbeständig ist.
Ja, es ist sehr unsicher.
Ich habe übrigens, das hat mit dieser Folge überhaupt nichts zu tun, aber ich finde es spannend. Ich habe mit dem werten Kollegen Hendrik Smock gespielt, falls er diesen Podcast hört. Liebe Grüße.
Aha.
Seines Zeichens wahnsinnig geiler Schlagzeuger und interessanter Vogel.
Mhm.
Und der Hendrik sagte mir, wir haben über viel Zeit im Auto, wir haben gesprochen über Wetterphänomene.
Ja, der hat ja auch über so Nerd-Themen, ne?
Ja, der Hendrik ist ja auch ein Nerd. Ich glaube, das kann man ganz offen, würde er auch über sich selber sagen.
Ja.
Und zwar zum Thema Unwetter in Europa zunehmend. Es wird ja ein super heißer Sommer vorausgesagt.
Ja.
Und gleichzeitig wird vorausgesagt, offenbar, ich bin jetzt kein Meteorologe, dass es dementsprechend auch wahnsinnig viel Regen, Starkregensituationen geben wird im Zuge des, ich sage jetzt das schlimme Wort, Klimawandel, ohne jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker triggern zu wollen, dass es ihn nicht gibt.
Lass uns doch mal so eine Diskussion starten.
Naja, er hat einfach gesagt, das ist einfach super krass, was er hat sich das ein bisschen informiert, dass man dieses Jahr für Europa da ziemlich viel Schlechtwetter hochenergetisch voraussagt, wenn ich das jetzt in wenigen Worten zusammenfasse. Und jetzt ist es ja so, wir haben Ende Juni, wir haben Anfang Juni, Ende Mai, Anfang Juni heute, 1. Juni, 2. Juni. Und für uns beginnt jetzt gerade so ein bisschen die ganze Sommerphase, ne, mit den Open Airs und so weiter. Ich habe gestern schon bei den Busters, liebe Grüße an die Busters, einen Post gesehen, dass ein Konzert abgesagt wurde wegen Starkregen.
Ja.
Ich erinnere mich letztes Jahr an, war es letztes Jahr, wo wir mit Gregor auf dieser Burg gespielt haben in Neuleiningen.
Oh ja.
Das war auch so ein Wahnsinn. Das hat mich nämlich an den Busters-Post erinnert. Da standen alle mit so Planen, weil es so krass beim Soundcheck dann so runtergeplärt hat. Irgendwie. Also das will ich sagen damit. Ich freue mich unglaublich auf die jetzt anstehende Sommerfestival-Rutsche. Aber ich bin mal gespannt, wie das mit dem Wetter wird.
Naja, es gibt ja dieses Phänomen, da habe ich ein bisschen nerdmäßig mich informiert. Oder bin ich irgendwie auf ein YouTube-Video gestoßen. Über das Phänomen El Niño und El Niña. Ne? Und da hatte ich kurz so ein bisschen mal geblättert. Und da ist es ja so, wir hatten jetzt lange El Niño.
Mhm.
Und jetzt...
Jetzt kommt die weibliche Variante.
Scheinbar, ja, jetzt ist es scheinbar, hat sich das gedreht. Und es passiert immer, wenn sich diese zwei riesengroßen Hoch- und Tiefdruckgebiete auf weltweiter Ebene, wenn die sich austauschen, wenn die wechseln. Der eine geht nach links, der andere nach rechts. Jetzt mal ganz doof gesagt.
Und was macht die weibliche Variante?
Naja, die sorgt dafür, dass mehr Regen scheinbar, mehr Überschwemmung, mehr Flüssigkeit in der Atmosphäre ist, währenddessen die andere El Niño zu Trockenheit führt und zu Dürren. Ne?
Und jetzt
das
hast
ist,
du dir...
Als Laie würde ich das jetzt mal so jetzt mal hinstellen. Ist natürlich komplexer, aber das ist scheinbar jetzt gerade die Phase. Und es hat so ein scheinbar so ein Vierjahres- oder also so einen mehrjährigen Zyklus, die ganze Geschichte.
Okay, weil vorgestern in Mannheim wahnsinnig krass geregnet. So krass, das war Hagel vorausgesagt. Ich hatte schon ein bisschen Schiss, ob mein mit Solar bedecktes Wohnmobil, ob ich das mal woanders hinparke.
Sparkhaus.
Das war so ein bisschen, ging so richtig zur Sache auf jeden Fall.
Ja.
Da bin ich mal so gespannt irgendwie.
Na, Hagel ist ja nochmal, ich hatte noch nie Hagel erlebt, die wirklich gefährlich waren.
Nee, habe ich auch noch nicht. Aber never say never.
Aber
du kannst ja ein wasserdichtes Paddleboard bauen. Hast du ja schon gemacht auf dem Hochzeiger-Gig in Österreich. Im tiefen Schnee hast du dann dein tolles Fractal-Paddleboard mit Frischhaltefolie umwickelt,
also,
damit es nicht einschneit.
Das war einer der krassesten Gigs meines Lebens, muss ich sagen. Wir hatten ja mal eine Serie gemacht oder einen Podcast über die
absurdesten Gigs,
Locations. Und das war, würde ich damit einreihen, denn die Bühne war halt einfach im Schnee. Also es war zwar ein Dach da, aber der
ja, du, das war so doof für euch drei vorne oder für euch vier vorne.
Ja, also vorne hat es einfach hingeschnallt.
Lena ist nach hinten gegangen, also was war mit Gregor Meile?
Mhm.
Gregor, du, Herzi an der Geige und der Bassist, in dem Fall der Hendrik.
Mhm.
Ihr standet halt vorne und es hat einfach reingeweht, reingeschneit.
Ja, war stand halt im Schnee.
Nichts möglich.
Im Stegeschnöber, Schnögestäber. und dann hat das, ja, wir haben wirklich, der Chris Herzberger und ich, wir haben unsere Instrumente, also zumindest habe ich mein Paddleboard in Frischhaltefolie eingepackt.
Er hat die Geige mit Frischhaltefolie
eingepackt. Und er hat die Geige mit Frischhaltefolie eingepackt, sodass die Saiten und das Griffbrett noch
die F-Löcher waren zu. Ja, wirklich. Genau. Er hat quasi den Steg und die Seiten, die waren noch da. Und das Griffbrett natürlich, aber alles andere, der ganze Korpus war eingewickelt mit Frischhaltefolie.
So was machen wir. Müssen wir uns mal überlegen. Und dann hatte ich hatte ja wirklich echte Noten dabei. Also ich hatte kein iPad, sondern ich habe, ne, da wir mit Max Giesinger halt das Programm schnell drauf schaffen mussten, mussten wir ein paar Noten hinlegen. Und das war Papiernoten und die waren vorne auf dem Notenständer. Die waren danach halt einfach so, die wurden halt voll geschneit.
Und da sind wir auch schon beim heutigen Thema angekommen. In der 44. Folge von Axel MV, wir...
Und die Musik Welt.
Und der Titel der heutigen Folge lautet nämlich Dumme Fehler, aus denen wir gelernt haben. Und vielleicht setzt man noch ein Fragezeichen dahinter. Ne?
Haben wir gelernt? Oder machen wir die dummen Fehler
würdest
immer wieder?
Würdest du nochmal Tintenstrahlnoten ausdrucken und auf einen Schneegig mitnehmen? Fragezeichen.
Ja, das, genau das ist mir nämlich einmal passiert. Aber das war mit, ich glaube, das war bei der ersten Staffel Sing Mein Song. Da wusste ich noch gar nicht, wie das so wird mit dem Wetter.
Ja.
Und ich weiß, dass ich die Hälfte meiner Noten mit einem Tintenstrahler gedruckt habe. Dann ist der irgendwie, glaube ich, kaputt gegangen. Und den Rest habe ich dann im Studio mit einem Laserdrucker ausgedruckt. Und da hat man dann so wirklich den Unterschied gemerkt. Denn die Tintenstrahltinte, die ist einfach... weggelaufen. Also meine Blätter wurden dann nass und ich habe beim Proben dann...
Weil es so feucht ist abends irgendwie.
Nein, wir hatten ja mittags schon mal Regen bei einer Probe.
Okay.
Es war wirklich Regen und es war so, dass teilweise auch vom Dach so manchmal so ein Tropfen runterkam. Ne?
Mhm.
Durch diese, wir haben ja Pavillons und dann, wenn es aber dann regnet, tropft dann schon mal auch ein bisschen was an der einen oder anderen Stelle.
Ja.
Und das ist direkt auf meinem Notenständer sozusagen gelandet und dann hat man wirklich so einfach mal die Mid-8 war dann weg.
Ganz viel Glissandi gespielt danach.
Ja, ganz komische Sachen gespielt. Überall Flanger drauf und Phaser. Naja, auf jeden Fall war das so, wo ich mir dachte, okay, Herr Vollmer, dumm, das machst du nicht nochmal.
Ja.
Aber habe ich bis dahin nicht auf dem Schirm gehabt.
Na gut, das ist natürlich jetzt ein Fehler, der kann häufig passieren, aber der ist nicht lebensentscheidend. Ne? Also wir wollen in dieser Folge über Fehler reden. Das können ganz kleine Dinge sein, das können aber auch ganz wichtige, lebensentscheidende Dinge sein.
Ja.
Wir haben uns beide so ein bisschen eine Liste gemacht, glaube ich. Ne?
Ich musste eine Liste machen, da ist auch viel so... Eigentlich so, wie soll ich sagen, so nerdiges, belangloses Zeug dabei, wie jetzt zum Beispiel ne, sowas wie die Noten, naja, dann drücke ich es halt nochmal aus. Ne? Also nichts, wo man sagt, da wäre mein Leben von abhängig oder der ganze Gig von abhängig. Aber so Sachen gibt es natürlich auch.
Ich sag mal eins, was nicht mein Leben davon abhängt, aber was mich im Nachhinein ärgert. Das eine ist, dass ich kein Französisch gelernt habe. Das hat mit Musik überhaupt nichts zu tun. Aber also ich hätte gerne mehr Französisch. Ich hätte in der Schule mich entschieden, Latein statt Französisch, hätte man damals so und so.
Mhm.
Gleichzeitig, und deswegen komme ich da drauf, habe ich mich entschieden, relativ wenig Klavier zu üben.
Mhm.
Da sind wir jetzt wieder bei dem Musikteil. Ne? Weil ich habe ja Musik studiert, also Saxophon.
Mhm.
Und da braucht man auch ein Nebeninstrument.
Ja.
Also zumindest in den Studiengängen, die ich gemacht habe, das ist in den meisten Jazzhochschulen.
Ja, das hatte ich auch.
Hast
ja.
du auch.
Klavier-Nebeninstrument,
ne? Ja. Ich habe Klavier geübt, aber weil ich halt immer schon Gitarre gespielt habe, war so dieses Harmonieverständnis und so Akkorde und so weiter, das war mir auf der Gitarre klar. Hm. Ich kann zwar keine guten Noten lesen auf der Gitarre, das brauche ich auch nicht, aber so um Akkordstrukturen zu verstehen und auch mal selber im Studio was in Demo zu machen oder so, war ich damals der Meinung, ich studiere doch Saxophon und ich habe das ja schon.
Ja.
Ich kann ja schon Gitarre, ich habe ja Akkorde schon. Und hab dann zwar diesen Klavierschein gemacht und hab da irgendwie Blues in All Keys gedrückt, Left-Hand-Voicings und so ein bisschen Walking Bass.
Hm.
Aber that's it. Ich kann de facto auf dem Klavier mich nicht einfach hinsetzen und irgendwas spielen, so wie ich es auf der Gitarre kann.
Ja.
Und das ärgert mich im Nachhinein, weil tatsächlich doch im Alltag, wenn ich im Studio bin, selber irgendwas mache, da dauert das immer relativ lang, bis da irgendwas Vorzeigbares da ist.
Ja, geht mir ähnlich.
Und auch wenn man mal unterrichtet hat mit jemandem, wenn da keine Gitarre gerade da ist, mal eben irgendwas spielen, da bin ich einfach nicht fit drin. Klar, kann man ändern. Ich könnte mich heute hinsetzen und das erste Klaviertutorial auf YouTube aufrufen, aber macht man es dann, Fragezeichen, wie viel Zeit hat man. Also das ist auf jeden Fall ein Fehler, den ich damals, da hätte ich die, lass es eine Stunde am Tag während meines Studiums sein, mehr investieren können. Die
Das bereust du jetzt so ein bisschen?
Das bereue ich ein bisschen, weil das würde mir, glaube ich, dann doch mehr bringen, jetzt wenn ich gerade so im Studio Demos machen, eigene Sachen skizzieren, mal eben irgendwas einspielen, um irgendwie mal was zeigen zu können. Nicht jetzt aus virtuosen Gründen, sondern einfach rein aus praktikablen Gründen. Ich habe ja viel, mit den Clochards habe ich viel Orgel gespielt, so, aber nur rechte Hand.
Ja, ja.
Und das sind dann immer nur so, das habe ich geübt, das sind so drei Patterns, die kann ich spielen, fertig.
Eher so das visuelle
Exakt.
Spielen. Ne?
Genau, genau.
So geht es mir auch. Bei mir ist es genau dasselbe. Also Klavier hätte ich auch gerne mehr geübt. Ich hatte das auch als Nebenfach und konnte dann mal Joy Spring, so ein bisschen mit Drop Two Voicings. Ne?
Was?
Ich konnte das tatsächlich, ich musste die Prüfung
auch machen. In dem Tempo auch? Oder in welchem Tempo?
Nee, langsamer. Ne? Ich habe es, glaube ich, langsamer gemacht, aber habe die Voicing, ich habe es dann trotzdem durchvoicen können. So, es ging noch. Ne?
Wow.
So.
Okay.
Es war, ja, Drop Two Voicings. Also, es war, ich habe auch ganz schön geübt.
Weil Joyspring geht durch vier Tonarten.
Ja, ist eine Menge Zeug.
Glaube ich.
Aber ich konnte das tatsächlich mal spielen. Und ich habe es natürlich dann wieder auf Dauer dann vergessen, weil es ist ja wie bei allem so, wenn man Sachen nicht macht, dann gehen sie weg. So,
ja.
Ne?
Ja.
Und das geht mir zum Beispiel mit Notenspielen so. Das ist das, was ich so ein bisschen bereue. Ich hätte gerne in meinen jungen Jahren mehr Blattspielfähigkeiten.
Gut, dass du das sagst.
Mit drauf geschafft. Ja, weil ich einfach, da bin ich einfach nicht gut. Ja, toll, danke. Wie ging der Witz, wenn du willst, dass ein Gitarrist leiser spielt, leg ihm Noten hin?
Ja, genau.
Das funktioniert wirklich.
Ja.
Es funktioniert. Du bist eigentlich nicht nur leise, du hörst einfach ganz auf zu spielen. Und das ist für mich so, wo ich sage, okay, das könnte ich jetzt echt gut gebrauchen. Richtig gut Blatt spielen. Aber ich habe halt andere Sachen gemacht, ne?
Ja, ich konnte eine Zeit lang richtig gut Blatt lesen. Also ich war sicherlich kein mega krasser Blattleser, aber schon sehr okay. Natürlich so High-Zeit war dann irgendwie Mitte, Ende des Studiums, wo man einfach das sowieso viel gemacht hat. Wo ich auch noch Big Band gespielt habe, viel und so
weiter. Aber es liegt ja auch in der Natur.
Als Saxophonist, ja genau, exakt.
Du misst ja eigentlich immer, oder?
Nee, nicht immer.
Ja, wenn du so ein Cover-Gig spielst, sagen wir mal, mit so DJ zusammen, da würdest du eher improvisieren dann.
Nach Gehör. Ja, eben, diese Gigs sind alle ohne Noten. Ja. Beziehungsweise entweder habe ich mir da was notiert, aber da kommt man auf jeden Fall ohne Noten durch.
Mhm.
Aber natürlich, sobald ich in der Horn-Section bin, wurde irgendetwas geschrieben. Jetzt bin ich aber häufig in der Situation, dass ich das A selber schreibe für die Horn-Section.
Mhm.
Oder dass es dann schon 10-mal gespielt wurde und dann bin ich auch in der Lage, sehr schnell das auswendig zu können.
Ja.
Weil man das schon so häufig gemacht hat, dass glücklicherweise das dann funktioniert. Nicht wegen fotografischem Gedächtnis, sondern einfach, weil ich das so, das kennt man ja, irgendwann kann man einen Song spielen.
Ja. Das geht mir auch immer so, deswegen war ich nie im Notenspielen. Ich habe immer die Melodie irgendwann gekonnt und habe die dann auswendig gespielt. Ich tue mir wahnsinnig schwer, eine Melodie stumpf vom Blatt zu lesen.
Mhm.
Das ist, finde ich, extrem schwer, weil ich so programmiert bin, nach mehr Melodien nachzubauen im Kopf und nachzuspielen. So, das finde ich wahnsinnig schwer, diesen Modus.
Genau, also aber, du hast vollkommen recht. Für viele Gitarristen ist es einfach so, da bist du keine Ausnahme, dass man spielt erstmal optisch, man lernt optisch, man sieht, was die linke Hand macht, man hat das Griffbrett vor Augen, man weiß, das mache ich da, das mache ich das, ohne jetzt genau wissen, welcher Ton das ist. Und auf dem Saxophon oder auf Blasinstrumenten muss man einfach, das ist einfach geil.
Weißt du, was ein guter Trick ist und was mir immer hilft, weil man muss sich auch, glaube ich, so ein bisschen selber kennenlernen, was man für ein Typ ist. Ne? Und für mich ist es so, für mich geht es besser, wenn ich eine Melodie erstmal vom Blatt lese, ohne Instrument, so richtig lesen, und die Melodie dann verinnerlichen. Und dann,
singen.
Dann, ja, singen zum Beispiel.
Also
ich finde das extrem hilfreich, wenn man eine Melodie lernt zu singen ohne Instrument von Noten und dann auf der Gitarre spielt. Weil das, was ich auf der Gitarre spiele, also das, was ich singe, kann ich schnell auf die Gitarre übertragen.
Mhm.
Also ist eigentlich, wenn man so will, das Notenlesen einfach eine Sache wie ein Buch lesen. Man muss die Geschichte kurz kapieren.
Ja.
Am besten, man kann sich eine Melodie dann auch gut merken und dann überträgt man die auf die Gitarre. Das kann ich viel besser
als
stumpf vom Blatt lesen.
Bei einem weiteren Fehler, den ich auch für mich notiert hatte, dass man nämlich häufig als Instrumentalist, die wir ja nun beide auch sind, gerade auch so im Profimodus, ne, wo man so sagt, ich muss jetzt den Song können und ich habe jetzt nicht viel Zeit oder ich muss jetzt da was schreiben dafür, also ein Arrangement schreiben oder irgendwas, weil morgen ist der Gig oder für die Tour irgendwie 10 Arrangements schreiben. Ja, hier, das ist der Song, das ist die Tonart, das ist das Tempo, wie ist es instrumentiert, okay. Habe ich mich sehr häufig dabei ertappt, dass ich irgendwas geschrieben habe, irgendwas vorbereitet habe ohne mich mit dem Inhalt des Songs zu beschäftigen. Also wenn es ein Vokaltitel ist mit Text. Mhm. Es sei denn, der Text ist total offensichtlich, wenn es um mich ein Liebeslied geht oder ein ich vermisse dich oder wie auch immer. Oder irgendeine politische Nummer. Also wenn das nicht super konkret ist im Text. Bab ist zum Beispiel ein Thema. Ich spreche kein Kölsch. Ja. Und jetzt glücklicherweise habe ich diesen Fehler bei Bab nicht mehr gemacht, seitdem ich dabei bin. Aber den habe ich früher sehr häufig gemacht, dass ich mich zum Beispiel auch in englischen Titeln gar nicht damit beschäftigt habe, worum geht's denn eigentlich.
Ja. Und warum hilft das?
Ja, das hilft, finde ich, unglaublich, wenn man einfach weiß, was ist der Text, was will denn derjenige von einem überhaupt. Das hilft beim Melodienspielen, das hilft beim Verstehen, warum die Akkorde so sind, wie sie sind. Ja. Das hilft auch dabei, vielleicht Sachen noch schöner zu machen, als sie im Original schon waren, weil man seine eigene Emotion viel besser reinbringen kann, außer dass man nur technisch denkt oder nur harmonisch oder nur, jetzt habe ich die richtigen Töne geschrieben.
So ein ganzheitliches Denken.
Genau. Da gibt es nämlich Dexter Gordon. Ja. Dexter Gordon, Saxophonist, den ich ganz, ganz, ganz viel gehört habe früher und viel transkribiert habe. Der hat da immer wahnsinnig gerne auch gesoffen. Er hat immer eine sehr schwere Zunge gehabt beim Spielen. Ein bisschen auch so sein Style. Da gibt es eine Aufnahme, ich glaube, es ist Carnegie Hall, wo er bei jedem Song vorher den Text durchs Mikro sagt. Er singt es nicht, sondern sagt einfach softly as in a morning sunrise. Ja, so ganze. Und dann spielt das. Mhm. Und dann für die Leute, weil es war kein Gesang dabei, die Leute hören dann in seiner Melodie den Text, weil er den vorher gesagt hat. Wow. Weil er spielt die Melodie dann so, als würde er sie singen. Und das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Fehler, wenn man zu theoretisch, mathematisch rangeht. Das Wichtigste ist die Aussage vom Song.
Ja, guck, hör dir mal, wie heißt der Song? Over the Rainbow. Somewhere Over the Rainbow, ja. Genau. Jazz, Klassiker. Und wenn man den Text anhört mit der Melodie, versteht man auf einmal Somewhere, dieser Oktavsprung. Ne? So, man hat so dieses Gefühl von einem krassen Schwung, Regenbogen so. Also so dieses die Melodie geht Hand in Hand mit dem Text. Mhm. Und das finde ich bei dem Song so ganz offensichtlich, so wie das funktioniert. Ne?
Ja.
Und dann versteht man den Song auch.
Total.
Also der Fehler wäre dann zu sagen, okay, ich geh zu betriebsblind mit meinem Instrument an die Sache ran und habe den großen Bogen nicht verstanden von dem Lied. Ne? Das ist im Studio auch ganz oft der Fall, merke ich. So, wenn es um Studio-Sessions geht und man soll irgendwie was zu einem Song spielen. Hier, ich habe einen Song geschrieben, hört mal an, lass uns mal gucken, was wir da daraus machen wollen. Und die Situation da, den Sinn des Songs und die Emotion zu erfassen, das funktioniert nur, wenn man den Song auch mal so richtig ganzheitlich versucht wahrzunehmen. Ja. Ne? Wenn man dann sagt, oh, was spiele ich denn da für ein Solo, was könnte ich denn da für einen coolen Akkord spielen? Wenn man dann zu sehr in seinem Betriebsmodus ist,
das meine ich, ja.
Dann ignoriert man halt natürlich wichtige Sachen, die man eigentlich braucht. Ne?
Also das ist das, so. Was ich jetzt immer mache, wenn es ein Vokaltitel ist. Ich lese mir tatsächlich einmal den Text durch.
Ja.
Es ist ja wirklich, es dauert 2 Minuten. Ne?
Ja, ja.
Wenn man ihn dann sofort versteht, cool, es gibt Songs, die man nicht versteht, weil es einfach inhaltlich ein bisschen schwieriger ausgedrückt ist. Dann fragt man sich ja, halt, dann nehme ich mir jetzt die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Genau. Aber das ist so ein, das habe ich früher immer mal wieder falsch gemacht.
Ja.
Und hatte dann eigentlich keinen Zugang zum Song. Das meine ich damit.
Ein anderes Thema, was ähnlich ist, ich habe Songs vorzubereiten und ich war zum Gig. Was ich früher manchmal so blauäugig dachte, ist, gut, ich höre mir einfach nochmal den Song an vom Gig. Ich höre nochmal rein.
Kurzzeitgedächtnismäßig.
Ja, ich habe ihn im Handy, ich habe den jetzt nicht so gut drauf, aber ich höre ihn kurz vom Gig nochmal an. Erstens, man macht es eh nicht. Also ich habe meistens keine Zeit, sich im Handy hier hinzustellen und den Song nochmal anzuhören. Das heißt, ich habe mir dann irgendwann mal so die, so auf mein eigenes inneres Manifest habe ich mir dann notiert, schreib alles so in die Noten, dass du das nur von den Noten erfassen kannst. Das mache ich auch bei Sing My Song. Also ich versuche, weil ich immer weiß, okay, ich habe bei Sing My Song sind es 50 Songs. Ich kann mir die morgens zwar noch mal kurz anhören, aber es ist nie Zeit. Man hat nie Zeit und dann sammeln sich die Songs auch an. Dann muss man plötzlich 5 anhören noch mal. Dann kann man sich es eh nicht merken. Und dann habe ich dann mir irgendwann mal versucht, oder ich hab mich so gut kennengelernt, zu wissen, okay, wie oft muss ich einen Song anhören, damit wichtige Sachen in meinem Kurzzeitgedächtnis gespeichert bleiben. Das sind Sachen, die ich wahrscheinlich vergessen werde. Man kennt sich ja mit der Zeit so ein bisschen.
Genau.
Irgendwelche rhythmischen Patterns. Was immer gern mal passiert, ist, du hast ein rhythmisches Pattern und verdoppelst es dann oder so. Oder du spielst ein zweitaktiges Schema eintaktig. So, das sind so Sachen, die bei Cover-Gigs, wo, wenn man den Song noch nicht so gut kennt, ja, einer bringt einen neuen Song, den ich schon nie gehört habe, und den soll ich schnell erfassen, dann ist so ein Gitarren-Rhythmus-Pattern am Anfang, das ich anfangen soll. Und das sind so Fehler, die gerne mal passieren, dass man dann das Pattern einfach verdoppelt oder zu langsam spielt oder sowas. Und dann schreibe ich mir so Sachen aufs Notenpapier, wo ich weiß, okay, das werde ich wahrscheinlich vergessen. Und dann kann ich auf der Bühne noch mal ganz kurz angucken und dann weiß ich, okay, jetzt habe ich es auf jeden Fall auf
dem Schirm. Ja, da muss man auch wirklich, das hängt auch von Instrument zu Instrument, finde ich, ab, weil es gibt zum Beispiel jetzt, wenn mir jemand Saxophonnoten hinschreibt, da ist sehr, sehr viel schon klar. Hm. Also wenn das gut geschrieben ist,
ja.
Tempo, Tonart, richtigen Noten,
ja.
Das Thema Ausdruck, Sound, Expressivität, okay, das muss man dann teilweise dann noch umschreiben. Hm.
Ja, aber du kannst auf jeden Fall schon mal das Ding abliefern.
Ich kann aber zumindest schon mal anhand dessen das genauso spielen, wie es da steht. Und dann ist einfach nur die Frage, okay, wie laut spiele ich, mit welchem Sound spiele ich das? Hm. Wie blende ich mit anderen Leuten oder bin ich Solist? Und dann, okay, dann hast du aber die CPU, um dich auf dein Umfeld einzulassen und zu sagen, okay, das ist ein Rocksong, da spiele ich mit dem Sound so.
Yeah, yeah.
Aber als Gitarrist, als Drummer auch vor allen Dingen, das sind ja nur Anhaltspunkte, was da steht in den Noten. Du hast so viele andere Parameter, die du abliefern musst. Ja. Gib dem einen Gitarrist die Noten, er spielt was ganz anderes gefühlt, und gib dem anderen Gitarrist die Noten, er spielt was ganz anderes. Also
das ist auch die Frage, wie offen das Bandkonzept ist.
Ja, genau.
Wenn ich jetzt in der U2-Coverband spiele und der Sänger ist jetzt gewöhnt, dass da die Edge aus der Box kommt,
genau.
Und ich dann irgendwie diese Akkorde spiele, aber eher so einen Jazz-Ansatz habe, was auch geil ist, finde ich, aber nichts mit der Erwartung praktisch zu vereinbaren ist, dann klingt das für die Leute halt falsch. Ne? Und das ist bei Gitarre halt ganz extrem, weil Gitarre natürlich ganz oft über den Sound funktioniert. Ne?
Aber das muss ich sagen, ihr macht das mega krass.
Bei Sing My Song?
Ja, Ole und du, ich finde das immer total krass. Da kommt einmal am Tag, beim ersten Mal, wo man den Song spielt, kommt vielleicht mal kurz, ach, so war das.
Mhm.
Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir da abbrechen müssen, weil ihr da irgendwie Scheiße baut oder so.
Ja, nee, genau aus dem Grund, weil ich halt mittlerweile genau weiß, was ich mir aufschreiben muss und weil ich auch genau weiß, dass ich nicht will, dass das passiert. Weil ich kenne die Situation, dass du dann dastehst und denkst, ja, ich kenne den Titel des Songs, ich habe auch die Noten dastehen, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie der klingt. Ich weiß es nicht
bei
mehr.
Jedem Song bei Singman Song. Nee, das hat damit zu tun, dieses Kurzzeitgedächtnis. Ja. Wenn wir im Studio sind, 3 Wochen, 4 Wochen oder teilweise 5 Wochen, ja, macht ihr ja 50 Songs.
Ja.
Jeden Tag 3 Nummern, Apfel S, alles schön Sibelius-Datei abgespeichert, alles im iPad drin. Und dann bei der Generalprobe, wo die 50 Dinger durchgehobt werden, dann steht dann Titel, was?
Aber du würdest dann sogar noch mit Pokerface das hinkriegen und es würde dann gut klingen und du würdest einfach die Noten abspielen. Du wüsstest genau, okay, jetzt zählt jemand einen Viervierteltakt ein und ich weiß genau, an welcher Stelle ich die Note spielen muss.
Ja.
Bei der Gitarre ist das für mich nicht möglich.
Nee, ist auch nicht möglich. Du musst ja auch viel krasser begleiten und so. Das ist, wir sind ja immer ein Add-on.
Ja.
Also häufig spielen wir ja als Bläser nicht auf die 1, sondern erst wenn überhaupt mal im Pre-Chorus oder so, selten, dass ein Song mit Saxophon beginnt.
Ja.
Es gab Nummern in dieser Staffel auch, wo ich mir das aufschreiben musste. So, es gab eine Nummer mit Fanta 4, wo ich so effektmäßig, die haben wir so ein bisschen Bonnie Ware-mäßig angelegt gehabt. Kannst du dich erinnern mit dem Bookie?
Ja, genau, Tag am Meer.
Tag am Meer, genau. Mhm. Wo das Saxophon so ein Rauschen gemacht hat, so ein Meeresrauschen.
Mhm.
Und dann so eine fliegende Melodie, das kann man aufschreiben, aber das war eher ein Vibe.
Du brauchst den Sound im Ohr.
Genau.
Du musst wissen, wie das dann sich anfühlen soll, ja.
Das war nicht schwer zu spielen, wenn man weiß, aber das war ein Vibe.
Nee, aber du hast auch total hinterm Takt gespielt, ja, total genau. Laid back. Das, genau. Das kann man schwer aufschreiben. Da genau. müsstest du jedes Mal eine Note oder einen Titel später genau. notieren. Das muss man wissen und muss es sich vielleicht in die Noten schreiben. Mega genau. laid back oder so. Ne?
Ja, ja, genau. Das wäre so ein Ding gewesen, das kannst du nicht irgendjemandem hinlegen.
Und ich schreibe mir sogar auf, dass das Volumenpotti auf 7 steht oder sowas. Mhm. Ich schreibe mir auch auf weit am Steg spielen. Mhm. Also ich schreibe mir so wirklich so tonal Phrasierung, tonale Ideen oder Soundideen schreibe ich mit rein, weil ich die manchmal auch vergesse. Ne? Und das ist ja, das ist ganz oft passiert, dass im Studio, das ist auch so ein Fehler, den man zum Beispiel oft macht und den ich vielleicht nicht mehr machen würde. Wenn man eine Idee hat beim Songschreiben oder beim Komponieren, man hat so eine Grundidee, eine Emotion. Die hat man in dem Moment, wo man das Lied schreibt. Mhm. Und später passiert ganz oft der Fehler, dass man das Lied so lange optimiert, bis man die Emotionen komplett nicht mehr hat vom Anfang. Es kann immer noch ein gutes Lied sein, aber so habe ich es nicht gemeint. So, ne?
Genau.
Das ist so eine Produzentengeschichte oder so eine Songwriting-Geschichte eigentlich, wo ich so merke, okay, da kann ich mich selber praktisch entemotionalisieren, wenn ich den Song.
Und da sind wir bei einem anderen Thema, einem anderen Fehler.
Nämlich?
Nämlich Songs live zu schnell spielen.
Zu schnell?
Ja.
Ah, ja.
Meistens zu schnell.
Warum?
Wie häufig sind wir in diese blöde Falle getappt mit Ansage gefühlt, manchmal auch mit Nein. Der eine sagt, das ist viel zu schnell, aber dann sagt der Bandleader doch. Hm. Gregor ist zum Beispiel jemand, der möchte gerne, das hat was mit der eigenen Wahrnehmung zu tun, wenn man zum Beispiel jetzt ein Open Air spielt, die Leute sollen tanzen, die Leute sollen animiert werden, die Leute sollen eine gute Zeit haben, dann will man Energie übertragen. Mhm. Und dann hat man so das Gefühl, es muss irgendwie geil sein. Ich kann mich auch an meine erste Rockband damals erinnern, als 18-Jähriger, wenn ich da so Live-Mitschnitte gehört habe und du denkst, Alter, wir waren zwar nicht auf Drogen, aber wir haben die Dinge einfach 10 Beats zu schnell gespielt. Das groovt gar nicht mehr.
Das ist total oft so.
Absolut Fehlwahrnehmung in dem Moment. Man muss entweder das über ein MD oder wenn jemand in der Lage ist, einen Überblick zu behalten, im Griff haben, sich auf Tempi einigen, die zumindest mit dem Metronom sich abzuholen. Ob das Metronom dann durchläuft, ist eine andere Frage. Und dann auch die Eier haben, wir fahren das Ding auf diesem Tempo, weil so ist es geil. Aber dieses, nee, mach mal 5 Beats schneller, 7 Beats schneller, so ist geil, super geil. Und dann, wenn ich Live-Mitschnitte höre, auch teilweise von Dingen, die wir heute noch spielen.
Furchtbar.
Wo du denkst, die Nummer ist 10 Beats zu schnell. Also 10 jetzt nicht, aber 5 bis 7 Beats zu schnell manchmal.
Ja, es ist einfach. Also, ja, man merkt aber nicht nur daran, dass es 5 Beats zu schnell ist, sondern auch, wie man es gespielt hat.
Genau.
Man treibt voll nach vorn. Du merkst, okay, der Typ, der hat einen Puls von, was weiß ich, 160. und irgendwie, was ist denn da los?
Ja.
Was denn hier für eine Energy? Das ist ja, geht ja, die gehen ja alle voll steil. Und dann, das ist ja witzig, weil man merkt es ja meistens, wenn man in einem ruhigen Moment die Aufnahmen anhört. Man sitzt im Zug und hört den Live-Mitschnitt an und denkt sich, what the fuck, was war denn da los? Ja. Das ist jetzt bei uns mit der Zeit wahrscheinlich auch besser geworden, aber als ich so angefangen habe, Musik zu machen, da habe ich mir teilweise manchmal Sachen angehört, wo ich dachte, das ist ja Kraut in der Rüben. Was geht denn da ab? Also dieses erstens unsauber spielen, dann viel zu schnell nach vorn spielen. Jeder hat eine andere Geschwindigkeitsauffassung. Und dann kommt man ja gezwungenermaßen an den Punkt zu sagen, okay, es liegt an meiner inneren Wahrnehmung scheinbar. Es bin ja nicht nur ich, also es ist ja nicht nur der Sänger, der das an die Leute transportiert, sondern es bin ja auch ich als Musiker, wo ich merke, okay, ich habe auch ein Energielevel, das irgendwie komische Sachen mit mir macht.
Es ist ja geil, auf der einen Seite live nicht unterkühlt doof rumzustehen, sondern offensichtlich unter Strom zu sein, Bock zu haben, energetisch sein zu wollen oder man hat halt Power.
Absolut.
Das ist cool, aber wenn Songs dann so darunter leiden.
Wenn die peinlich werden, dann ist es nicht mehr geil.
Die Frage ist, ob das Publikum das so wahrnimmt oder ob es fürs Publikum mega fett ist. Aber in der heutigen Zeit, wo Mitschnitte auch auf YouTube landen.
Ja gut, ja klar. Wenn jetzt alle auf Weinscholle sind, Pfälzer Weinfest und alle gehen steil, am Ende weiß es nur noch YouTube, was wirklich. Das ist aber schlimm mit YouTube, finde ich. Ne?
Ja, ja.
Das ist auch der Grund, warum viele Kids, habe ich jetzt vor kurzem gehört, warum viele Kids sich nicht mehr trauen, Partys zu machen. weil sie Angst haben, dass sie jemand filmt und das dann im Internet landet. Wirklich. Okay. Es ist wirklich so.
Wow.
Ganz viele Kids, die im Schulalter sind jetzt, die haben Angst davor.
Mhm.
Und das ist, ich finde es eigentlich schlimm. Und das geht uns ja ehrlich, wir haben jetzt vielleicht keine Angst davor, aber wir wissen alle immer, dass wenn wir auf der Bühne irgendwo mal nicht so gut drauf sind,
ja,
dass das einfach ewig bei YouTube laufen kann.
Das stimmt, ja.
Und es gibt viele Beispiele. Bobby Kimball haben wir vor kurzem angeguckt, ein Video, wo er wirklich nicht auf der Höhe war. Im späteren Verlauf hat sich aber herausgestellt, dass es auch gesundheitliche Gründe hat.
Ja.
So, ne? Und, aber trotzdem, das bleibt ihm dann angehaftet. So, ne? Das ist halt einfach krass.
Ja, ist uncool, auf jeden Fall. Verständlich. Ja, das habe ich, man. Ob jetzt wir nochmal einen Song schneller oder langsamer spielen, da stirbt keiner, aber es ist ungeil, auf jeden Fall.
Also ich glaube, aber das ist auch wie bei allem so ein Ding, man lernt sich kennen und man weiß irgendwann, okay, jetzt, ich weiß jetzt ungefähr, wie der Song am Ende klingen kann, aber ich muss einen Mittelweg finden zwischen, wir wollen es energetisch an die Leute übertragen, wollen aber am Ende auch nicht peinlich klingen. Und ich glaube, genau dieses Mittelding findet man irgendwann.
Ja.
Punkt.
So, nächster Fehler von dir.
Ich habe eine Riesenliste, ne? Also, ich habe zum Beispiel auch einen, das passt auch zu den Live-Gigs, sich darauf zu verlassen, dass der andere Gitarrist meine Stimme spielt. Kennst du das? Das habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, ich kenne, ich glaube, ich kann das wie deine Stimme. Was willst du damit
sagen? Nee, also es gibt ja manchmal, ich habe das bei Cover-Gigs so, ne? Wo es dann heißt, ja, wir spielen mit Hans-Jürgen, bla bla bla. Gitarrist aus, keine Ahnung, Frankfurt. Und der Gitarrist, wir begleiten den. Und dann ist es dann für mich so, ah ja, wir spielen einen Song von Journey, wir spielen einen Song von, keine Ahnung, U2 und dann noch vielleicht irgendeine Sting-Nummer und der spielt der Gitarre. Dann brauche ich mir ja die Stimme das nicht das anhören.
Schon spielen,
ich spiele halt einfach, ich spiele irgendwelche Sachen dazu und suche mir irgendwas. Mhm. Und dann bei dem Gag ist es dann so, dass er dann sagt, ja, ich habe aber meine Gitarre heute nicht dabei, ich singe nur.
Ah, ja.
MV, hast du den Song, kannst du das Intro spielen? So, und ich so, ja, klar kann ich spielen. Ich höre noch mal ganz kurz rein. Ne? Dann kommt der Moment, wo man
ja,
dann
okay,
so...
Jetzt hätte ich dann... Ja.
Und das ist ein Fehler, den ich jetzt nicht mehr machen würde. Ich würde mindestens den Gitarristen mal anrufen und fragen, ob er Gitarre spielt.
Bevor du übst, zumindest mal anrufen.
Bevor ich übe. Ja. Und dann weiß ich, ja, ich spiele das und das. Und dann weiß ich, dass ich das andere Ding spiele. Weißt du, wie ich meine?
Ja, ja. Mir fiel gerade ein, das ist jetzt wieder Saxophon oder Bläserspezifisch. Es gibt so Situationen, wo man in irgendwelchen Orchestergräben sitzt oder nach irgendwelchen Noten spielt, wo man sehr häufig dann irgendwelche, weiß was ich, 128 Takte Pause hat.
Mhm.
Und manchmal ist es doof aufgeschrieben, dass man nicht mitzählt oder keinen Bock hat mitzuzählen oder es schwer mitzuzählen.
Mhm.
Oder weil man das schon 10-mal gespielt hat, nicht ganz so hoch konzentriert ist.
Mhm.
Und dann weiß man ja, aber 4 Takte vor mir spielt die Posaune. Und dann bin ich am Start. Wenn aber die Posaune es nicht spielt.
Weil es auch verpeilt.
Ja, wie häufig haben da ganze Bläser jetzt schon verkackt, weil man sich auf irgendjemand verlassen hat, dass der irgendwas spielt.
Das ist fies.
Das ist nicht schlimm. Ja, das ist nicht toll,
aber ja, aber das ist lustig, wenn man darüber mal so quatscht, weil das sind so Dinger, man verlässt sich halt dann manchmal auf andere Signale, die aber auch Fehler machen können.
Ja,
und dann sind alle gearscht.
Ja, genau. Das
ist lustig.
So, jetzt wieder vielleicht ein Fehler, der ein bisschen, der nicht so alltäglich ist. Es geht für mich darum, im Werdegang, wenn man Musiker wird, studiert oder auch nicht, aber wenn man dann irgendwann Profi ist oder wie auch immer, finde ich es wichtig, sich selbst einzuschätzen, sich selbst zu evaluieren und sein eigenes Profil zu verstehen und dieses auch zu schärfen. Auch nach außen, auch in Zeiten von Social Media. Mhm. Damit meine ich, also zum Beispiel, ich rede jetzt mal über mich, ja, und das kann ja jeder für sich selber dann sich überlegen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich Jazz-Saxophonist bin.
Ah, okay. Bist du doch auch.
Auf dem Papier bin ich Jazz-Saxophonist. Naja, ich habe Jazz-Saxophon studiert und ich kann auch irgendwie Jazz-Saxophon spielen.
Ja.
Aber ich glaube, meine Stärke liegt nicht darin, dass ich ein super krasser Modern-Jazz- oder Traditional-Jazz-Saxophonist bin. Das kann ich irgendwie alles so ein bisschen. Da gibt es aber andere Leute, die das viel authentischer und viel geiler können als ich. Sondern meine Stärke liegt darin, dass ich richtig gut Soul-Pop spielen kann. Und noch dazu Multi-Instrumentalist bin. So würde ich jetzt mich charakterisieren. Ich bin ein Musiker, der im popularmusikalischen Sinne mit Saxophon an erster Stelle, aber mit vielen weiteren Instrumenten seinen Platz hat.
Jetzt bin ich enttäuscht. Ich dachte immer, ich spiele mit einem Jazz-Saxophon.
Naja, das hat auch damit zu tun, weil ich, mit wem habe ich noch drüber gequatscht? Mit irgendjemandem, mit dem ich früher viel Jazz gespielt habe. Sag mal, hast du eigentlich noch Jazz-Gigs? Ich so, nee.
Das ist so eine klassische Frage. Hast du eigentlich noch Jazz-Gigs?
Ja, ich habe. Und wenn, dann was sind das für Jazz-Gigs? Dann sind das irgendwelche Hintergrundmucken, wo man halt Jazz, aber konzertant Jazz habe ich seit 10 Jahren eigentlich nicht mehr gespielt.
Ich habe heute mal wieder einen. Ja, zufälligerweise, heute spiele ich mal wieder sowas, ne, wo man so Sachen spielt wie So What von Miles Davis.
Ja, cool. Ja.
Total cool.
Ja, stimmt nicht. Solche Gigs habe ich auch natürlich immer mal wieder.
Aber im Rahmen von so einer After-Work-Situation wahrscheinlich oder sowas.
Nee,
oder so.
Tatsächlich auch mal konzertant in irgendwelchen zusammengewürfelten Besetzungen. Das ist aber dann, wie soll ich sagen, das sind, naja, ich unter eigenem Namen oder mit einer eigenen Band ein Konzert spielen, wo man nur das eigene Programm Jazz spielt. Das heißt, da kann auch mal So What mal drin sein, auch mal eine Covernummer oder ein Standard. Aber,
aber Axel Müller Jazz Trio oder sowas.
Ja, oder halt eine Bandname oder wie auch immer so. Aber so dieses Ding als Trio auf einer Hochzeit Standard spielen, das ist für mich kein Jazz-Gig.
Ja, verstehe.
Also es ist ein Dienstleistungs-Gig.
Corporate-Gig, genau.
Corporate-Gig,
ja. Ja, klar, auf jeden Fall. Aber man spielt halt dann Jazz und ist mal wieder in diesem Ding. Und
richtig, genau. Aber was ich damit sagen will, ist, es hätte auch mir persönlich, glaube ich, gut getan, immer mal wieder mich frühzeitig zu fragen, in welche Richtung will ich denn eigentlich und was ist eigentlich mein persönliches Profil, wo bin ich stark drin? Ist das auch die Richtung, in die ich gehen will oder will ich in eine ganz andere Richtung gehen, dann muss ich diese Richtung stärker üben oder stärker auch präsentieren. Man hat ja heutzutage die Möglichkeiten, das über Social Media auch zu zeigen, was man so tut. Ne? Also
ja, klar.
Bernard Purdy hat mal gesagt, you do what you will do.
Ja.
Also das, wenn die Leute jetzt das auf Social Media übertragen, wenn die mich da Tin Whistle spielend sehen, dann werde ich vielleicht auch mal wieder einen Tin Whistle Gig bekommen oder einen Anruf für einen Tin Whistle Studio Gig. Ne? Oder
ja, du bist ja kein Musiker, der sich, sagen wir mal, zu einem riesengroßen Teil auf eine Sache fixiert hat.
Ja,
du bist halt relativ flexibel, ne? Und deshalb bist du halt auch da, wo du bist. Und mir geht's ja ähnlich. Aber es gibt halt Musiker, die, sagen wir, die ziehen ein Ding durch, weil ich auch geil finde.
Ja, mega. Ne? Absolut.
Und das war ich jetzt auch nie so. Ne? Es ist halt einfach die Frage.
Ja, also die Grundsatzfrage ist ja vielleicht einfach, wie viele Leute gibt es, die wir alle kennen, die du auch im Übrigen natürlich, die eigene Songs machen, aber auch als Sideman oder als Cover-Mucker unterwegs sind oder als Studiomucker oder als Komponist. Jeder hat irgendwie ja doch irgendwie nicht nur eine Baustelle, sondern irgendwie zumindest eine zweite Baustelle hat wahrscheinlich jeder. Sei es unterrichten.
Ja, eben.
Wie auch immer das so im Alltag zusammengesetzt ist für die Profikollegen.
Ja.
Aber dann viele fragen sich wahrscheinlich, was poste ich, was zeige ich auf meiner Website, wie präsentiere ich mich, zeige ich, dass ich alles kann oder ist meine Website nur eine Website, wo meine eigenen Sachen zu sehen sind oder steht auf der Website auch, dass ich unterrichte, steht auch, dass ich Arrangements schreibe, keine Ahnung.
Also der Fehler wäre, nach außen hin unsicher zu präsentieren, was man eigentlich sein will. Also, dass man sagt, okay, ich weiß, was ich will, was ich für ein Musiker sein will und ebne dann auch die Richtung, in die ich in Zukunft gehen will, mit dem, was ich jetzt hier vorgebe, nach außen hin.
Und diese Website und Social Media ist ja nur so ein, ist es so manifestiert, weil da sieht man es, wenn man da drauf geht.
Ja.
Aber im Grunde beginnt das für mich im Mindset.
Ja,
weil ich ganz lange, wenn ich mich daran erinnere, im Studium habe ich alles angenommen, was ich bekommen habe, was ich auch als keinen Fehler betrachte, sondern das hätte ich immer noch, also ich meine gigmäßig so, ne? Oder projektemäßig habe ich einfach alles immer mal gemacht. Manche Sachen finden dann einfach gar nicht mehr statt, weil man da nicht hinpasst oder weil die Leute einen sowieso nicht fragen oder wie auch immer. Aber ich finde, das ist so ein bisschen, wie das eigene Mindset ist, dann passieren auch Dinge. So, und wenn man sich da selber keinen Kopf drüber macht und einfach immer nur macht und 15 Jahre lang sich keine Gedanken macht, das kann auch gut gehen, aber also ich persönlich finde es geil zu sagen, so ein bisschen mal Revue passieren, ein bisschen evaluieren, ein bisschen sich selbst hinterfragen und vielleicht hätte es mir auch gut getan, das früher zu tun und dann manche Sachen nicht zu machen, andere Sachen mehr zu forcieren oder so. Ohne dass ich jetzt unzufrieden bin, aber das eigene Profil finden, schärfen.
Ja, andersrum gesagt, genau, das eigene Profil finden, schärfen, genau, und aber auch was man wirklich falsch machen kann, ist einfach, dass man sich verliert in den Möglichkeiten. Ne? Dass man so viele Möglichkeiten hat und alles machen will.
Ja.
Da habe ich vor kurzem auch ein interessantes Buch gelesen von Cal Newport, heißt der, Slow Productivity. Und da geht es ein bisschen darum, wie man seine Hauptarbeit oder das, wo man, ne, wo man sich drauf konzentriert, wie man das so weit konzentrieren kann auf das Wichtigste. Mhm. Und so, dass es auch wirklich effizient ist, so was man machen will. Ne? Und dann auch dementsprechend nicht mehr so viel arbeitet und sich nicht mehr komplett selber ausbluten lässt, ja, an Tätigkeiten, sondern dass man sagt, ja, ich kann diese Sache gut, kann vielleicht zwei oder drei Sachen gut, aber ich konzentriere mich jetzt auch auf die und versuche nicht so aus, ne, so auszubrennen, ja, in alle Richtungen. Ich glaube, das ist extrem wichtig für eine Karriere auch.
Ist ja bei dir zum Beispiel auch so ein Thema, YouTube, du machst sehr viel YouTube, das ist ja unglaublich zeitaufwendig. Mhm. Patreon und YouTube sind ja, es ist ja Wahnsinnszeitaufwand.
Ja.
Und dann kannst du zwangsläufig andere Sachen nicht mehr machen, wenn du das machst.
Ja, ich schreibe keine Songs mehr zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Ich mache eigentlich gar nichts mehr Kreatives.
Ja.
Ist schon, also ich meine YouTube-Videos und alles auch kreativ und ich schreibe auch immer mal zwischendurch wieder neue Musik, ich sag mal so Instrumentals mache ich gerade, so ein bisschen so Filmmusik-like, weil ich da mich eher, ich kann mich eher besser mit der Gitarre ausdrücken als mit dem Gesang. Ich sehe mich nicht als Sänger. Das ist eher so, ja, ich sing halt, aber ich war noch nie, habe mich noch nie als Sänger gefühlt gesehen oder auch nie als guten Sänger gesehen. Aber man sucht sich halt dann Sachen, wo man sagt, womit will ich Zeit verbringen, womit will ich in Zukunft Zeit verbringen. Ne?
Genau.
Und es geht auch immer ein bisschen darum, wovon will ich denn in Zukunft leben? Weil das ist nämlich, das vergisst man manchmal. Man hat ja nicht immer die freie Wahl. Man kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich möchte jetzt Schauspieler sein und dann verdient man aber jahrelang kein Geld. Man muss aber irgendwie trotzdem seine Miete bezahlen. Also das ist ja immer so, irgendwann kommt der Punkt im Leben, wo man sich natürlich schon auch mal entscheiden muss und gucken muss, womit man Geld verdient. Mhm. Und da merkt man dann halt dann später auch, dass man da dran vielleicht hängen bleibt, mehr oder weniger. Das kann natürlich positiv oder negativ sein. Wenn man jetzt als Musiker irgendwo hängen bleibt und merkt, ich verdiene mit Musik machen Geld, ist ja eine schöne Sache, sage ich mal. Ne? Ich meine, ich habe in meinem Fall, ist alles cool. Nur ist es so, ich hätte vielleicht auch als Musiker Geld verdienen können, der eigene Songs schreibt. Hätte vielleicht Millionen von Spotify-Streams, würde Songs komponieren jeden Tag und würde sowas machen. Das hätte auch sein können. Mhm. Aber es ging halt in eine andere Richtung, so bei mir.
Ja, die Frage ist, ob man nachher sagt, das war ein Fehler oder das war die richtige Entscheidung.
Nee, es ist kein Fehler.
Will ich gar nicht implizieren jetzt, sondern weil man sich das ja vielleicht nachher fragt irgendwann mal.
Ja, man kann halt nicht alles machen. Und man merkt ja auch selber so, ich interessiere mich jetzt für das, ich interessiere mich auf einmal für das, oh, ich will das machen. Ich hatte eine Fotografiephase, wo ich extrem viel fotografiert habe. Das hat mich total weggetrieben vom Musikmachen.
Aber deswegen habe ich aufgehört.
Ja, ich auch. Ich mache es auch kaum noch.
Du hast schon immer mehr Fotos gemacht als ich. Hast auch viel mehr ein Auge, muss man sagen. Das ist auch krass, weil du da auch so eine Sprache entwickelt hast. Mhm. Du warst jetzt gerade in Griechenland, so ein bisschen urlaubsmäßig, und hast wieder ein paar Fotos gepostet, weil du offenbar Zeit hattest. Wir haben nicht drüber gesprochen, ich interpretiere das jetzt einfach so.
Ja, ist so.
Du hattest ja da Zeit und hast Fotos gemacht und hast so ein bisschen Street-Sachen gepostet, Street-Fotografie, wo einfach schon wieder klar ist, okay, da hat nicht irgendein Typ irgendwo draufgehalten und irgendwelche blöden Urlaubsfotos gemacht, sondern das ist auf jeden Fall auch eine absolute Qualität, die Bildsprache, die du da hast. Ich hatte damit ja mal auch angefangen. Wir haben beide dann irgendwie so uns so gegenseitig immer so ein bisschen gepusht auf Tour-Fotos und so. Wir haben mal diese Fotoausstellung sogar gemacht. Und für mich war es dann eine rein pragmatische Entscheidung. Also ich liebe das. Ich finde das total geil, das zu tun. Und gerade dieses Thema Street-Fotografie oder diese Situationen zu finden, damit sie festzuhalten und damit was auszudrücken und nicht irgendwelche Porträtbilder zu machen, das interessiert mich nicht. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich das zu viel Zeit kostet.
Yeah.
Es macht unglaublich Spaß, aber wenn ich dann noch Musiker bin, Partner, Hundehalter und ich will auch noch Urlaub machen,
krass, ne?
Dann ist irgendwann, irgendwo ist eins zu viel.
Und das ist das, was ich meine, ja.
Und deswegen habe ich mich da, ich habe die Kamera selten in der Hand jetzt. Ja. Und es ist aber für mich fast eine Erleichterung gewesen, es ist nicht mehr zu tun. Ich freue mich immer, wenn jemand es tut. Vielleicht mache ich es auch mal wieder, ich weiß es nicht, aber es war so ein Ding. Und damit kommen wir vielleicht zu einem Thema, was habe ich auf der Liste draufstehen, du darfst gleich wieder. Ich nenne es Music und Private Life Balance, wenn man das überhaupt so sagen kann. Weil ich immer mal wieder an den Punkt gekommen bin, für mich war Musik machen immer das Wichtigste. Das hat als Kind angefangen, wo man keine Verantwortung hat, außer dass man in die Schule gehen muss und irgendwie Noten abliefern muss und Abi machen muss oder so irgendwie. Aber Musik hatte immer den ersten Stellenwert.
Ja.
Und dann so die, wenn man dann eine Partnerin mal hatte, die erste Freundin oder wie auch immer, da hat man keine Gedanken sich drüber gemacht. Aber später, wo man dann ein Profimusiker war oder ich Profimusiker geworden bin, einfach diese Frage, okay, andere gehen auf Hochzeiten, gehen auf Geburtstage, fahren in Urlaube, kriegen Kinder und ich bin auf Festivals die ganze Zeit. Ich bin immer unterwegs und spiele Gigs. Und das ist eine Zeit lang eine unbewusste Entscheidung gewesen. Irgendwann habe ich angefangen, mich das zu fragen. Ein guter Freund heiratet, ich kann nicht hingehen, weil ich auf Tour bin. Andere würden den Gig nicht annehmen. Hm. Okay, wenn sie den einen Gig nicht annehmen, dann hätten sie wahrscheinlich wenn das ein Tourwochenende ist mit 4 Gigs oder so, kann man nicht sagen, ich gehe zu dem einen nicht und komme bei den anderen 3, komme ich dann wieder. Ja. Dann hätte jemand anders da spielen müssen, dann geht das los mit Subs, dann hinterlässt so das Gefühl von, ah ja, dem sind andere Sachen wichtiger. Ich habe mich das ein bisschen gefragt auch, aber das ist eigentlich bis heute so, dass es in meinem Leben, dass es prägend ist, dass ich die Musik an erster Stelle immer hatte und habe. Es kommen jetzt so, wo ich würde mal sagen, in der Mitte meines Lebens angekommen bin, gibt es so Momente, wo ich sage, okay, jetzt, ich habe schon so viel erlebt und so viel gemacht musikalisch, der Urlaub ist mir wahnsinnig wichtig jetzt. Ich will diesen Urlaub unbedingt machen. Oder die Beziehung hat jetzt mal einen Stellenwert, den sie vielleicht vor 10 Jahren nicht hatte. Oder dieses Hobby kostet zwar Geld, aber ich will es machen.
Ja, genau so ist, wenn du Kinder hättest. Ne?
Ja, genau. Ja, genau. Das ist, bei vielen Leuten ist ja die Änderung dann, wenn sie Kinder kriegen, wo man dann so merkt, okay. Und vor dem Hintergrund erinnere ich mich an Situationen, wo ich auch noch gebookt habe oder wo wir sehr viel mit den eigenen Bands gespielt haben, wo andere Leute, Mitmusiker oder Techniker oder whatever, die, mit denen man da zusammen im Boot sitzt, sich gegen Termine entschieden haben, weil sie gesagt haben, da hat meine Frau, da haben wir Hochzeitstag oder da habe ich Geburtstag, da will ich feiern oder da hat meine Mutter Geburtstag oder da kriege ich wahrscheinlich ein Kind oder da sind wir im Urlaub, wo dann die anderen gesagt haben, ja Alter, wir haben aber den Gig, wir müssen den Gig spielen, das kann doch nicht wahr sein, ey, der Hochzeitstag kannst du einen Tag später feiern oder so, diese ganzen Geschichten, wo das alles noch etwas heißer gekocht wurde, sag ich mal. Ja. Ja, wo wir auch alle jünger waren. Das würde ich heute alles ein bisschen gelassener sehen, sage ich mal. Aber trotzdem wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das damals so gelassen gesehen hätte.
Ja,
you know what I mean?
Ich weiß, was du meinst. Es ist halt so 2 Seiten. Ne? Und mir geht's ähnlich. Ich denke mir immer so, ich hatte mal einen Sommer gehabt, wo sehr viele Hochzeiten waren. Ich hätte, glaube ich, 10 Gigs absagen müssen. Das war dann so an so einem Punkt, wo ich dann halt entscheiden musste und auch gemerkt habe, okay, ich muss hier aber auch irgendwie von was leben. Ne? Es waren so viele private Dinger, dass ich so viele Gigs hätte absagen müssen, dass es knapp gewesen wäre mit dem Geld. Dann ist es halt auch wieder schwierig so. Ne? Man muss dann halt gucken irgendwie, manchmal ist auch der Sommer liegt auch einfach blöd, wo alles zusammenkommt. Wo es einfach wirklich, ich hatte meine eigene Hochzeit, ich war nicht mit Gregor auf Tour, aber ich hatte ein Wochenende, wo Gregor-Gigs waren, wo ich einen SAP, also eine Aushilfe natürlich fragen musste. Und die Woche vorher haben wir aber extrem viel vorbereitet und da habe ich auch noch gespielt, weil ich irgendwie natürlich auch Geld verdienen musste, ne, in der Zeit. Also es ist immer so eine schwierige Entscheidung, aber ich habe dann natürlich mir geht es genauso wie dir, dass dann wichtige private Sachen natürlich dann, die muss man sich einfach dann frei nehmen, da muss man dann einen SAP anrufen. Aber wenn du genügend Shows hast, übers Jahr verteilt und weißt, du kannst davon leben, dann hat man auch eher mal die Möglichkeit, jemanden zu organisieren, der dahin fährt, ne? Und für dich aushilft.
Ja, manchmal ist es halt wahnsinnig schwierig, einen Zap an den Start zu bringen. Ja. Das wäre keiner. Also, das ist jetzt nur ein Beispiel. Es ist einfach, glaube ich, grundsätzlich das Mindset, wie wichtig ist einem die Musik, ja, oder in Anführungsstrichen der Job. Ich betrachte das ja gar nicht als Job. Also, natürlich ist es unser Einkommen, unser Job, aber es selbst auch in freien Minuten mache ich trotzdem Musik, höre ich trotzdem Musik und es ist immer ein Teil meines Lebens, ja, gewesen und immer das Wichtigste. Mhm. Deswegen haben andere Sachen darunter gelitten, kann man nicht anders,
ja,
sagen.
Ja, aber klar, es hat natürlich zwei Komponenten. Es hat so die emotionale Sache, ne, die ich will auch meine Freunde sehen, ja, und wichtige Geburtstage nicht verpassen, so, ja, von meiner Nichte den Geburtstag oder so, oder, mhm, eine Feier, wo die ganze Familie da ist, will ich eigentlich nicht verpassen, ne? Und auf der anderen Seite muss es in den Taschenrechner passen, ne? Und das ist auch eine Sache, die man halt dann einfach ein bisschen organisieren muss. Aber auch eine Sache, die zum Beispiel damit was zu tun hat, von wegen was passt in den Taschenrechner oder was nicht, ist zum Beispiel Sachen, wenn man eine Produktion machen will und mit Leute involviert sind, die man bezahlt, da nicht richtig über die Summen oder über das Geld zu reden. Wenn man zum Beispiel, das habe ich mir auch vorgenommen, sehr transparent zu kommunizieren, wie viel Geld zur Verfügung steht und was jeder einzelne Musiker dann auch kriegt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen Gig habe mit meinem Projekt und ich muss Musiker fragen, dass ich da ganz klar sage, wir spielen an dem und dem Tag, wir treffen uns hier zum Soundcheck, also möglichst klar zu kommunizieren, was der Musiker, den ich engagiere, im Prinzip leisten muss oder wann er da sein muss, wie viele Songs er machen muss, was es für ihn an Arbeit ist, wo er hinfahren muss natürlich und was er an Gage kriegt. Das zu kommunizieren, da kann man auch viele Fehler machen, wenn man da nicht wichtige Informationen weitergibt. Ja. Ne? Und ich hatte schon ein, zwei Mal das Problem, dass ich da am Ende ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen, also schon so ein bisschen Stress hatte, weil Leute zum Beispiel andere Sachen erwartet haben oder sowas. Mhm. Die Erwartungshaltung war woanders und ich dann am Ende viel mehr drauflegen musste oder sowas, ne, womit ich eigentlich nicht gerechnet habe. Und dann dadurch Freundschaften vielleicht kaputt gehen oder sowas. Oder dass man dann dadurch eine blöde Stimmung hat oder so. Ne? Das ist ein Fehler, den würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so machen. Ich würde dann viel besser abklären.
Kommunikation.
Kommunikation. Einfach viel besser klären. Ja. Das ist die Summe, die ich dir zahlen kann. Und am Ende ist das der Deal. Ne? Ja. Punkt. Und da nicht so schwammig zu sein. Da muss man, glaube ich, aufpassen.
Ja.
Hat auch damit was zu tun. So mit Kommunikation.
Ich habe noch was ganz Einfaches.
Genug Benzin in den Tank füllen, bevor du losfährst.
Nee, einfach gute Cases kaufen.
Gute Cases kaufen. Das ist gut.
Weil, das ist ganz einfach, weil ich habe so viel bescheuerte Cases gekauft, also für meine Instrumente, es gibt Hardcases, es gibt Softcases, es gibt Gigbags und auf die falsche Tour das falsche Case mitbringen ist biggest Fehler,
ja,
den es gibt.
Was wäre ein falsches Case für dich?
Naja, ich habe mein Bariton-Saxophon, ist ein schweres, unhandliches Instrument.
Das Bariton, ja. Das große
Ding. Das tut man einfach grundsätzlich nicht in einen Softcase. Das ist sowieso schon mal klar.
Ja.
Es gibt Leute, die machen das. Die sind dann aber vielleicht so unterwegs, dass das immer am Mann ist. Dass das Instrument immer auf dem Rücken ist oder so. Oder sie es selber ins Auto legen und als erstes wieder rausholen. So. Dann ist ein Softcase okay. Ja. Bei einem Instrument, was 8 Kilo wiegt. So. Mhm. Bei einem leichten Instrument wie bei einer Mandoline, da kannst du meinetwegen gerne ein Softcase nehmen. Wenn die runterfällt, geht sie nicht kaputt, weil da ist ein tolles Softcase drum. Aber wenn so ein Instrument schwer ist, fällt das runter, dann braucht es halt irgendwie eine gute Federung sozusagen, eine gute Polsterung. Ich hatte auf der Tour mir ein von SKB ein Hardcase gekauft für 350 Euro, da waren Rollen dran, wo man so denkt, das ist doch cool. Mhm. Da habe ich das Case bekommen und habe mir schon so gedacht, dieses SKB-Case ist aber fürs Bariton-Saxophon eigentlich scheiße, weil das ist nämlich mit Heißklebepistole zusammengeklebt und so ein biegbarer Aluminiumstreifen drum und innen drin ist Styropor mit einem tollen, alles, wo du so denkst, das ist doch keine 350 Euro wert. Irgendwie. Mhm. Aber egal, ich habe es halt mitgenommen, weil ich nichts anderes hatte.
Ja.
Und was passiert? Das Case auf der Tour war im Truck von anderen Leuten bewegt, nicht von mir selber bewegt. Mhm. Und es gab kein größeres Rollcase oder Backline-Case, wo das drin war. Mhm. Und dann kommt das raus und ist halt einfach platt.
Ah ja, okay.
Weil halt einfach zwei große Mischpult-Cases
das zerdrückt,
zerdrückt haben, weil dieses SKB-Case einfach aus ABS-Plastik ist, was du einfach brechen und biegen kannst. Und ist eben kein Carbon oder Kevlar oder wie auch immer. Seitdem habe ich mir für weitere 400 Euro oder 500 Euro einen Flightcase bauen lassen, habe also Geld aus dem Fenster geschmissen.
Also. Das ist jetzt dann so ein Ding mit also so Schichtholz und so
Metall. Ja, ein normales Flightcase einfach.
Ein richtiges Flightcase, ja.
Da geht nichts kaputt. Das ist nur total unhandlich und super, super groß und schwer. Mhm. Das nehme ich jetzt nicht mit, wenn ich in der Kneipe spiele. Mhm. Dann muss ich das nicht mitnehmen. Aber sobald ich auf Tour gehe und das Instrument nicht am Mann habe, habe ich das jeweilige richtige Case dafür dabei.
Dann aber du hast auch so ein riesengroßes schwarzes mit so einem Griff, ne? Wie heißen denn die? Das ist doch so ein Rolldings.
Das Peli-Case,
meinst du? Peli-Case, genau. Was ist mit denen?
Ja, das Peli-Case ist ja so ein Allround-Koffer. Den gibt es ja in zig verschiedenen Größen. Hm. Da habe ich mir einen der größeren rausgelassen. Da sind die ganzen kleineren Instrumente drin. Flöten, Klarinetten, Whistles, Ständer. Da habe ich mir selber so Sachen gebaut, dass die da safe drin sind. Hm. Damit man nicht für jedes kleine Instrument auch noch eine Tasche mit rumschleppt. Ja, das ist alles in einem großen Koffer. Das ist rein pragmatisch und der hilft, der funktioniert, der geht nicht kaputt und so. Ja. Aber jetzt mit großen Flightcases auf eine kleine Clubtour gehen, ist scheiße. Und mit Gigbags auf eine große Tour gehen, ist auch scheiße. Also irgendwie irgendwas, das selber richtig einzuschätzen, hat mich viel Geld gekostet und also Lehrgeld sozusagen.
Ja gut, also mit Erfahrung hast du das dann sozusagen jetzt richtig machen können. Also du weißt jetzt, wofür du welches Case brauchst. Ich meine, bei Sing My Song ist es ja oft so, dass wir die Gitarren in so riesen Kisten einpacken. Da sind sogar Softbacks besser.
Besser, genau. Ja.
Habe ich dann erfahren. Ja. Ich dachte eigentlich, da wäre ein Koffer gut, aber da macht es viel mehr Sinn, die schön zu verpacken, Softcase-mäßig. Genau. Und dann sind die in diesen mega stabilen Case.
Genau, bei Gitarren ist, glaube ich, echt nicht so ein Riesenthema. Da gibt es mittlerweile so gute Cases, Mono, ja, diese...
Kommt drauf an, wenn du fliegst zum Beispiel, ist es wieder so eine Sache, ne?
Ja, aufgeben willst du die dann nicht. Ja.
Also ich hab dann beim Fliegen immer meine Mono-Case und kann Gitarren oben in die Ablage reinlegen, ne, wenn ich es als Handgepäck mitnehme.
Wobei, eigentlich sind sie zu lang für die offiziellen Angaben bei den kleinen Flugzeugen, die so, sag ich mal, innereuropäisch fliegen, ist die Gitarre eigentlich zu lang.
Sie hat ganz oft reingepasst.
Ja, sie passt rein, sie passt auch rein, aber in die offiziellen Maße des Handgepäcks, wenn man jetzt da anruft und sagt, kann ich das mitnehmen, sagen sie am Telefon nein.
Ja, sowieso nicht. Also ich habe die oft mit reingenommen ins Flugzeug und dann hatten die dann auch gesagt, hey, ich habe hier einen Schrank, da würde ich die hochkant reinstellen, ist es okay? Weil also bei Lufthansa habe ich da ganz gute Erfahrungen gemacht, die waren eigentlich immer super freundlich und haben da den Wert des Instruments auch so ein bisschen geschätzt. Ne? Was man von anderen amerikanischen Fluggesellschaften teilweise höre ich ganz schlimme Sachen.
Ja.
Dass die auch beim Sprengstoffchecken rausnehmen und irgendwo rumliegen haben und dann öffnen die alles.
Ja.
Und das ist unangenehm. Dann, wenn du deine teure Vintage-Telecaster dann, wenn die dann jemand so auspackt. Und
können wir eigentlich mal einen gesonderten Podcast drüber machen, über...
Ja.
Flug.
Ich habe da gar nicht so viel Erfahrung, aber trotzdem kann man da drüber mal reden.
Wir haben unglaublich lange Listen noch. Sollen wir noch zwei kurze Themen machen?
Ja, auf jeden Fall.
Hast du irgendwas, was total außergewöhnlich ist noch?
So super pragmatisch. So Sachen wie zum Beispiel, wenn du eine Setliste geschickt bekommst, die Tonarten auch mal genau angucken.
Ach so, ja.
So sagen. Also ich würde den Fehler, glaube ich, also wenn man zum Beispiel immer davon ausgeht, dass die Originaltonarten gespielt werden oder so. Und erstens, als derjenige, der einen Song singen will, nicht zu kommunizieren, in welcher Tonart der Song gespielt wird. Oder auch andersrum, nicht genau gucken, welche Tonarten die Songs haben, die auf der Setliste stehen, wenn sie schon dabei stehen. So, ne? Das ist auch so ein Ding, wo man, glaube ich, irgendwann mal... Ist auch wieder so ein Kommunikationsding eigentlich. Manchmal wird es einfach schlecht kommuniziert.
Da habe ich auch ein reines Kommunikationsding ist, kennt glaube ich auch jeder. Stresssituation, du kriegst eine E-Mail und denkst dir, was für ein Arschloch. Und schreibst eine E-Mail zurück, ohne dich abzureagieren.
Ja, genau.
Ich habe zu viele E-Mails geschrieben, wo man eigentlich mal hätte telefonieren müssen.
Ja.
dieses Thema E-Mails schreiben, Leute, also damit nehme ich mich jetzt selbst nicht raus. Mhm. Ich glaube, ich bin eher jemand, der dann zu detailliert schreibt. Andere Leute schreiben nur einen Satz mit ganz wenigen Aussagen sozusagen, rein informativ. Mhm. Aber wenn irgendwie eine Stresssituation ist, sind E-Mails häufig nicht hilfreich. Ne? Da ist, glaube ich, besser, wenn man mal kurz telefoniert und sagt, hör mal, wie hast du das gemeint? Meine Position ist so. Das ist auf jeden Fall ein Fehler in der Kommunikation. Wenn es irgendwo kocht, wenn man selber merkt, man ist angezickt oder der andere fühlt sich gerade angezickt an, dann ist besser, kurz mal zu sprechen.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. Also emotional geladene E-Mails zurückschreiben.
Ja, genau.
Immer mal kurz warten und mal erst runterkommen und sich beruhigen. Den Fehler habe ich auch schon gemacht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, hättest du einfach ein bisschen entspannter reagiert, wäre es auch cool gewesen. Man hätte Sachen kommunizieren können, ohne dass ich da jetzt ein Fass aufgemacht hätte.
Genau.
So, ne?
Genau.
Das passiert, ja. Ja, ich habe auch noch aufgeschrieben, eine lustige Sache, Noten jemandem anderen anvertrauen.
Wenn sie nicht mitbringt, oder was?
Ja, genau.
So ja, was. Das gab es tatsächlich mal, das ist schon ewig her. Irgendwann mal ein Big Band-Gig, wo der Ersatzführer die Noten nicht dabei hatte.
Das Man könnte auch eine Gitarre jemand anderem anvertrauen. Das ist ähnliche Sache, die aber in der Regel bei mir immer gut gelaufen ist. Aber kann auch schief gehen.
Ja. Ja. Ich habe noch aufgeschrieben, Bauchgefühl. Damit meine ich, es gab ein paar Situationen, wo ich von vornherein schon absolut, bevor man den ersten Ton gespielt hat oder ein schlechtes Gefühl hatte bei der Sache, es aber trotzdem machen wollte, weil ich dachte, der Gig wird doch mit Sicherheit geil oder die Kohle brauche ich oder whatever irgendwie. Das ging bis dahin, dass mal irgendwie bei so einer Zirkusveranstaltung, das war irgendwie absolut Worst Case, ich dann sogar eine Band angeheuert habe, Band organisiert habe und dann hat aber der Zirkustyp die Kohle nicht bezahlt. Irgendwie 25.000 Euro nicht bezahlt, Insolvenz, bla bla bla.
Boah, das war viel.
Richtig scheiß, ja, so eine Winterzirkusaktion. Lange her würde ich heute sowieso gar nicht mehr machen, sowas. Ganz, ganz schlimm mit Tieren in Zwingern und Bühne nicht geheizt und ganz, ganz, ganz schlimme Situation. Aber es war von vornherein shady.
Ja.
Der Typ war von vornherein shady und irgendwie nicht geil. Und da hätte ich Vorkasse machen müssen.
Das ist ein bisschen wie Poker und so, ne? Man geht einfach mal all in.
Ja, ja.
Und dann weiß man am Ende nicht so genau, ob man wirklich rauskommt. Gut.
Ja, das ist ein bisschen, also solche Sachen, wenn mir, aber auch da war ich jung, wir hatten keine Kohle, nichts, und dann macht man das halt.
Dann macht man das, ja.
Und das würde ich auf keinen Fall mehr machen. Ja. Wenn man denjenigen nicht kennt oder irgendwie ohne Anzahlung oder irgendwie sowas. Solche Sachen. Bauchgefühl grundsätzlich, auch bei anderen Situationen irgendwie. Wenn irgendwas nicht mehr stimmt, muss man drüber reden oder sagen, ich mach's nicht mehr.
Ja, manchmal weiß man ja schon vorher, das tut weh, was man da macht. Ja. Aus irgendwelchen Gründen. Und dann kann man sich aber auch schon... Ich hatte beides schon. Ich hatte schon Jobs angenommen, wo ich wusste, okay, das wird jetzt wirklich schmerzhaft. Da muss ich jetzt durch. Und dann war es aber ganz cool. Hatte aber auch schon Gigs, wo ich wusste, ich habe eigentlich keinen Bock und ein blödes Gefühl, habe es trotzdem gemacht und dann war es auch scheiße. Also das ist so irgendwie, das ist manchmal komisch, aber es ist, das Bauchgefühl stimmt oft und wenn man aber vorher schon weiß, es wird auf jeden Fall schlimm und ich kann mich darauf vorbereiten, dann hält man es vielleicht auch besser durch. Mhm. Am schlimmsten finde ich, wenn man denkt, so alles wird alles easy und dann wird es aber ganz furchtbar.
Ja, sehr ernüchternd dann.
Das ist extrem ernüchternd und auch anstrengender, weil man vorher nicht weiß, okay, ich muss mich jetzt mal kurz zusammenreißen, sondern man macht sich locker und denkt, was ist denn jetzt eigentlich los?
Ja.
Sowas, ne? Eine Sache habe ich mir auch aufgeschrieben, die auch wieder ein bisschen mit Geld zu tun hat, zum Beispiel. Also zwei Sachen. Einmal habe ich aufgschrieben, bevor die Gage nicht auf dem Konto ist, schon den Porsche bestellen.
Wie viele Pedalboards hast du schon gekauft?
Hast du schon mal gemacht, eine teure Gitarre bestellen, obwohl die Gage noch nicht da ist? Sowas in der Art?
Also ich sag mal, ich habe schon viel zu viel Equipment gekauft. Aber jetzt
sowieso.
Immer nur, wenn ich das Geld auf dem Konto hatte, um es bezahlen zu können.
Gut.
Ich bin nicht der Typ, der auf Raten sich ein Pedalboard kauft so, oder ein Saxophon kauft.
Also. Ja, aber so, man plündert dann das Konto und es ist dann halb leer und man sagt, okay, ich halte noch eine Woche durch, dann wird es aber knapp mit der Miete und dann dauert, aber die Gage kommt einfach nicht. Jemand denkt sich so, ich überweise erst in 2 Monaten. Ja, sowas. Das war früher öfter mal.
Das war früher öfter mal. Es ist auch nach wie vor immer mal wieder so. Aber ich habe mir, weil mich das so gestresst hat, solche Situationen, wenn es halt knapp ist, wenn man einfach zu wenig Kohle hat, habe ich mir irgendwann mal gesagt, ich muss mir jetzt ein halbes Jahr mal am Riemen reißen und am Polster mir schaffen.
Sehr gut.
Damit ich den Stress nicht habe.
Vorbildlich.
Den Arschgeigen nicht überweisen.
Eine ähnliche Sache, die damit zusammenhängt, ist zum Beispiel die Mehrwertsteuer oder so, die Kohle nicht weglegen. Jahrelang.
Ja.
Da habe ich schon so viele Dinger, wo jemand plötzlich einen Riesenbatzen weglegen zahlen musste und einfach nicht genug Geld weggelegt hat.
Ja.
Passiert total oft, aber eigentlich eher schon bei den Profis so. Ne?
Das ist ein Fehler einfach. Das muss man einfach machen.
Das muss man einfach machen.
Ja. Tagesgeldkonto kostet ja nichts.
Tagesgeldkonto, einfach alles drauflegen, tschüss und dann ein bisschen Polster, alles gut. Auch wenn plötzlich das Auto kaputt geht. Ne? Ich habe auch einfach immer Geld weggelegt, einfach damit ich jetzt Corona, ich war froh, dass ich einfach Geld weggelegt hatte.
Ja.
Weil es war einfach weg irgendwann. Trotz Corona-Hilfen, es war weg. iPad-Noten der direkten Sonnenstrahlung aussetzen. Blöd, einfach total dumm. Aber habe ich schon gemacht. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Ich hatte das bei so einem schönen Cover-Gig. Richtig schön Open-Air-Bühne, 30 Grad. Und dann kam diese wunderschöne Anzeige: Überhitzt, bitte kühlen Sie Ihr Gerät. Und ich dann mitten bei in der Show. Und dann habe ich das iPad genommen und hinten am Bühnenrand stand ein eisgekühlter Bierkasten. Der kam gerade, also eisgekühlt.
Da hast du es reingelegt.
Und da habe ich es reingelegt.
Ja.
Und dann war es schnell wieder zurück. Aber
ich habe bei den Clochards damals eine Filicorda-Orgel gespielt. Kennst du die? Diese Heinz-Dieter Hüsch 60er Jahre holzfurnierte, so ein bisschen wie so eine Mini Fafisa. Das waren so Heimorgeln, die man zu Hause sich hingestellt hat. Meine Oma hatte die stand bei der in der Küche. Da hat jeder Ton noch so eine Steckkarte gehabt. Ne?
Wow.
So, und die klingt halt super special. Die habe ich von meiner Oma bekommen und das war ein guter Sound für die Band. Und dann habe ich das gespielt, alles geil. Dann haben wir die mit auf Tour genommen, tolles Case drum gebaut, damit die nicht kaputt geht. Aber die war nicht spielbar. Also weil die einfach, das Zeug ist nicht dafür gemacht, mit auf Tour genommen zu werden. Deswegen habe ich die modifiziert, habe die auseinandergerissen, habe die gesampelt und dann war nur noch die Hülle übrig und habe ein MacBook reingelegt und habe über Ableton Sampler diese Orgel gespielt. Es klang de facto genauso, weil ich sie ja gesampelt hatte. So, jetzt hast du aber bei Sommerfestivals einen Holzkasten mit einem MacBook und einem Interface drin, wo 80 Grad herrschen.
Ja, klar.
Wo der Lüfter vom MacBook irgendwann so ans Limit kommt, dass halt MIDI-Hänger entstehen. Und wie häufig stand ich mit einem Schwachsinnskonstrukt, was überhitzt ist und nicht mehr funktioniert hat auf der Bühne.
Hat schon gequalmt.
Ja, das ist Schwachsinn. Also, das war so.
Also in Zukunft immer solche Geräte nicht in den Rack einbauen, sondern in einen dafür vorgesehenen Kühlschrank.
Bierkasten, ja.
Bierkasten. Genau. Nee, man müsste eigentlich direkt so eine Kühleinheit mit einbauen. Warum gibt es eigentlich nicht? Wäre doch mal eine Erfindung.
Gibt's doch Kühllüfter, Lüfter.
Nee, aber Lüfter, also es müsste wirklich so eine Kühl, wie so ein Kühlschrank, so Kühlflüssigkeit, richtig, dass das so Eis hinten drin hat.
Dabei fällt mir ein, hast du mal schön einen wichtigen Gig besoffen gespielt? Und würdest du das als Fehler bezeichnen?
Ich habe mit Alkohol habe ich es nicht so, aber ich hatte in meinen
oder
jungen
bekifft, oder?
Nee, ich habe mal in meinen jungen Jahren habe ich vorm Gig direkt an einem Joint gezogen, der rumging.
Ja.
Ich bin nie so, aber da habe ich dann gemerkt, als ich dann die Aufnahmen angehört habe, dass es ein Fehler war. Hab's dann nie wieder gemacht, weil, weiß ja, wie es ist, ne? Also, wenn man einfach sich nicht so richtig im Griff hat. Also, ich fand den Gig super in dem Moment. Das war richtig, hat richtig Spaß gemacht. Ich dachte, wow, so gut ist es noch nie gelaufen. Hab aber den Fehler dann gemacht, die Aufnahme anzuhören. Und da habe ich gemerkt, das, was ich denke und das, was die Realität war, sind zwei komplett verschiedene Sachen gewesen. War interessant, die Erfahrung. Und danach habe ich das nie wieder gemacht. Das ist wirklich eine Sache, die ich gelernt habe und nie wieder gemacht habe. Ich habe auch im Zuge dessen nie wieder vor dem Gig mit einem Messer rumgespielt.
Hä?
Ja, ich habe es gab mal eine Show, wir waren ganz jung, und wir hatten eine Show auf der Mädchenschule Das war die Maria-Wart-Schule in Aschaffenburg. Und wir haben uns alle tierisch drauf gefreut, weil wir dachten, ey, da können wir mal richtig unser Programm spielen und alle Mädels stehen da und denken sich, wow, was für coole Typen. So habe ich mir das ausgemalt. Also ich habe mir das richtig ausgemalt, dass wir da so richtig das Ding rocken. Das Konzert war komplett das Gegenteil. Es war komplett das Gegenteil. Erstens habe ich mir in der Probe vor dem Konzert in den Finger geschnitten, weil ich dumm irgendwie mit einem Messer rumgespielt habe. Ich habe mir richtig in den Zeigefinger geschnitten. Den Mittelfinger, der wichtigste Finger eigentlich. Ich konnte dann nur mit Zeigefinger und Ringfinger und kleinem Finger spielen. Und ich war eh noch nicht so gut. Also es war alles für die Füße. Und ich musste halt ganz viele Soli spielen. Wir haben so Eric Clapton gespielt und so Lynyrd Skynyrd und so Rocks.
Mit der Mucke meintet ihr, dass du auf dem Mädchengymnasium gut ankommst?
Das war auch ein ganz anderer Fehler. Ich hätte eigentlich damals Sachen von U2 spielen müssen. Ja. Nämlich die dementsprechende U2-Coverband, die hat richtig gut abgeschnitten. Mhm. Und bei uns hat niemand vor der Bühne gestanden. Also alles in allem haben wir so richtig abgelost. Ich hatte einen verbundenen Finger. Der Soundcheck hat nicht funktioniert, weil ein Mischpult von uns nicht funktioniert hat. Wir haben zu spät angefangen zu spielen. Ich war verwundet. Wir konnten nur 5 Lieder spielen und die Mädels haben sich einen Scheiß dafür interessiert. Also es war mit einer der schlimmsten Gigs meines Lebens. Und ich hatte in meiner Vorstellung, sah der ganz anders aus. Ja. Aber ein Grund war, warum er noch beschissener wird, dass ich mir den Finger geschnitten habe. Naja, hey, ich muss zum Gig.
Ja. Ich packe jetzt meine Sachen, fahre zur Bar-Probe, du spielst deinen Jazz-Gig und in einer Woche sind wir beim Gregor auf irgendwelchen
Proben erstmal.
Proben, stimmt, genau.
Und dann sind wir in Wissen.
Genau, da sind wir uns.
Wissen?
In 2 Wochen.
Wir wollen es wissen.
Genau.
Und nach Wissen kommt Köln. Klingt wie ein altes Bauernsprichwort. Eine
alte Bauernregel. Schön. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten.
Mach den Fehler nicht, unseren Podcast nicht zu abonnieren. Bitte. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.